willkommen zur vierten Ausgabe der Podcast-Serie Neurologie im Fokus der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie. Mein Name ist Petra Schwingenschuh. Ich bin Leiterin der Bewegungsstörungsambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität in Graz. Ich freue mich sehr, als meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Professor Dr. Eugen Trinker, zu seinem Thema der Epilepsie willkommen zu heißen. Herr Professor Trinker ist Primarius der Universitätsklinik für Neurologie der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und als Epilepsie-Experte international, aber natürlich auch in Österreich bekannt. Lieber Professor Trinker, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bereit waren, diesen Podcast heute mit mir gemeinsam zu machen.
Ja, Frau Professor Schwingenschuh, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, das ist ein tolles Format und ich bedanke mich bei Ihnen und bei dem Komitee, dass ich hier Frage und Antwort stehen darf.
Ich habe mir heute jetzt da vor dem Podcast ein bisschen Gedanken gemacht, was mich jetzt nicht aus der Epilepsie kommen, sondern aus den Bewegungsstörungen jetzt eigentlich mit dem Gebiet der Epilepsie verbindet, abgesehen davon, dass die Epilepsie natürlich ein wichtiges Thema allgemein in der Neurologie ist. Und ich glaube, was beiden Gebieten so gemeinsam ist, dass trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der Bildgebung, der Genetik, der Biomarkerentwicklung und so weiter, die neurologischen Kernwerkzeuge, nämlich die Anamneseerhebung und die genaue und fast detektivische phänomenologische Beschreibung dessen, was man da so sieht, nach wie vor so einen hohen Stellenwert haben. Das würde mich auch schon zu meiner ersten Frage bringen. Was würden Sie als die Grundbausteine der Epilepsiediagnostik heute 2024 bezeichnen und was hat sich da so in den letzten Jahren geändert?
Ja, also ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt und ich teile Ihre Ansicht, dass die Bewegungsstörungen und die Epileptologie vorwiegend auf der klinischen Phänomenologie beruhen. Daher ist es auch heute, wie vor 100 Jahren, das Wichtigste, die Anamnese mit dem Patienten, mit der Patientin und die Beobachtung, wenn man dazu kommt, und das ist vielleicht eine der Schwierigkeiten in der Epileptologie, die Beobachtung des Anfalls und die Beschreibung der Anfallssymptome. Denn das ist die Basis der Analyse, ob es sich um einen fokalen Anfall handelt, um einen generalisierten Anfall, welche Art von Anfallstyp das ist und wo im Gehirn die Pathologie sitzt. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist dann natürlich auch, wie erlebt der Patient, die Patientin das. Das sind ja dramatische Ereignisse, wenn ein erster, unter Anführungszeichen, großer Anfall auftritt, dann hat man meist die Sorge, das war jetzt die letzte Minute in meinem Leben. Und diese Ereignisse muss man auch emotional verarbeiten. Daher, die Diagnostik umfasst ein ausführliches Gespräch mit Anamnese, mit der Beschreibung des Anfallstyps und dann erfolgt der neurologische Befund. Auch den darf man nicht vergessen. Halbseitenzeichen, diskrete Sensibilitätsstörungen und auch die Dinge von der ganz frühen Geschichte, also Schwangerschaft, während der Patient, die Patientin noch im Mutterleib war, sind relevant für die Epilepsiediagnose. An apparativer Diagnostik ist es auch ganz klar, wenn der erste Anfall auftritt, muss man prüfen, ist es ein akut symptomatischer, das heißt, man braucht das Notfalllabor, man braucht sehr oft eine CT-Diagnostik oder besser gleich ein Akut-MRT, wenn es verfügbar ist. Auch ein EKG kann eine der Anfallsimitatorinnen und Imitatoren sein. Und dann folgt das MRI und das EEG. Und beides muss nach gewissen Standards durchgeführt werden. Also beim MRI ist es vor allem die technische Durchführung des Protokolls. Es gibt spezifische Epilepsieprotokolle, die nicht immer eingehalten werden, vor allem im niedergelassenen Bereich, wobei in den letzten Jahren eine deutliche Besserung der Qualität stattgefunden hat. Wir haben mit allen niedergelassenen MR-Instituten in Salzburg geredet, um das Standardprotokoll einzuführen. Das wird jetzt gemacht und ich hoffe, dass das andernorts auch so ist. Das kann man überall nachlesen. Das heißt Harness-Protokoll. Und das hat die geeignete Qualität. Nummer eins. Nummer zwei, das EEG. Ja, hier ist auch eine häufige Fehlerquelle, nämlich der falsch positiven Befunde. Sehr oft werden Artefakte als Spike fehlinterpretiert oder gutartige EEG-Varianten als Spike oder scharfe Welle oder epilepsietypisches Potenzial fehlinterpretiert. Damit hat man natürlich eine falsch positive Diagnose und man enthält dem Patienten, der Patientin die richtige Diagnose vor und stellt die falsche Epilepsiediagnose mit allen Konsequenzen. Also, Anamnese, neurologischer Befund, akute Bildgebung und Labor sowie EKG und spezifisch für die Epilepsiediagnostik das MRI-Protokoll und ein EEG mit einem adäquaten Befund. Und wenn Zweifel bestehen, dann sollte man sich an eine spezialisierte Institution wenden.
Was für einen Stellenwert haben Handys bzw. Videoaufnahmen? Das hat sie ja doch in den, jeder hat sein Smartphone eingesteckt. Bei den paroxysmalen Bewegungsstörungen hilft es uns immens. Mhm. Ich denke, bei der Epilepsie ist es auch für die Außenanamnese mittlerweile ja sogar in den Leitlinien, oder?
Es ist absolut wertvoll. Natürlich beim ersten Anfall ist niemand darauf vorbereitet. Wenn aber eine Epilepsiediagnose gestellt wird, dann sind die vielen verschiedenen Epilepsiesyndrome ja von einem Rückfallrisiko mit einem Rückfallrisiko behaftet. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dem Patienten, der Patientin sowie den Angehörigen eben sagt, wir brauchen eine klare Anfallsbeschreibung. Und da hilft das Handy ungemein und ist ganz einfach. Sehr oft bestehen Hemmungen, dann den Angehörigen zu filmen, aber in der Diagnostik hilft das.
Muss eigentlich jeder erste Anfall behandelt werden?
Nein, das ist also ein wichtiger Punkt. Es muss nicht jeder erste Anfall behandelt werden. Es ist, kommt auf die Ursache darauf an. Ohne eine klare Zuordnung zur Ätiologie kann man auch keine gute Therapieentscheidung treffen. Die Größenordnung, 1% der Bevölkerung leidet an einem Epilepsiesyndrom oder hat eine Epilepsie bestimmter Art und etwa 5-10% der Bevölkerung haben ein Risiko, irgendwann einmal im Leben einen Anfall zu bekommen. Das ist natürlich unverhältnismäßig viel häufiger. Der Großteil der Anfälle sind durch andere Hirnerkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen bedingt, die man behandeln muss, ohne dass man ein Anfallssuppressivum einleiten muss. Das heißt, erstens Ursache klären. Ist der Anfall akut symptomatisch, dann muss in erster Linie die Ursache beseitigt werden und nicht blind ein Anfallssuppressivum gegeben werden. Und die Ursache kann mit einem Rückfallrisiko behaftet sein. Ein Beispiel, ein Schlaganfall in der vorderen Zirkulation mit Einbeziehung des Kortex und vielleicht auch noch kleinen Einblutungen, hat ein hohes Rückfallrisiko. Und hier muss man überlegen, gebe ich jetzt anfallssupprimierende Medikamente und wenn ja, wie lange? Damit kann ich weitere akut symptomatische Anfälle verhindern. Beispiel 2, ich habe eine Hyponatremie durch übermäßige Diuretikagabe etc. Das hat kein erhöhtes Rückfallrisiko, es ist kein zweiter Anfall zu erwarten und man braucht kein anfallssuppressives Medikament zu geben. Das heißt, Ursache klären und dann die Entscheidung. Und die gesamte Diagnostik zielt darauf ab, mit den vorher genannten Methoden ein Rückfallrisiko einzuschätzen nach einem ersten Anfall und eventuell schon die Diagnose eines bestimmten Epilepsiesyndroms zu stellen. Beispiel, man findet in der ersten Untersuchung einen normalen neurologischen Befund, normale intellektuelle Entwicklung, aber eine auffällige positive Familienanamnese, auch wenn es nicht so ganz klar ist, ja, da war eine Epilepsie hier und da war eine Epilepsie dort, dann macht man die Diagnostik und findet im EEG generalisierte Polyspike Wave. Man fragt dann auch die Anfallstypen. Es sind zum Beispiel myoklonische Anfälle oder Absenzen, die vielleicht in der Kindheit bestanden haben, denen man keine Bedeutung beigemessen hat. Und dann ein generalisiert tonisch-klonischer Anfall. Dann kann man schon anhand dieser Konstellation ein Epilepsie-Syndrom diagnostizieren, die juvenile myoklonische Epilepsie, und sofort mit der Behandlung beginnen, weil das Rückfallrisiko nach einem ersten Anfall 100% ist. Bei einer anderen Konstellation, akut symptomatisch, ist es vollständig abhängig, welche Ursache diese Anfälle haben. Also ohne detaillierte Klärung der Ursache keine Einleitung einer Therapie und nur dann eine Therapie mit anfallsupprimierenden Medikamenten einleiten, wenn man weiß, es handelt sich um eine Epilepsie oder ein Epilepsie-Syndrom. Wenn man akut symptomatische Anfälle hat, ist der Fokus auf die Behandlung der Ursache und nicht die Behandlung der Symptome, nämlich des epileptischen Anfalls.
Oft leitet man dann halt ein Anfallssuppressivum ein, wenn es indiziert ist. Und was macht man dann, wenn dieses erste Medikament jetzt nicht den erwünschten Erfolg bringt? Da haben wir dann auch eine Frage ehrlich dazu bekommen aus dem Publikum. Sollte immer zuerst ein Anfallssuppressivum ausdosiert werden oder strebt man eher eine frühe Kombination an? Wie geht man da vor?
Das hat sich über die Jahrhunderte, so lange bin ich noch nicht im Geschäft, aber doch ein Rückblick auf die Historie gewandelt. Während man früher, also in den 40er, 50er Jahren die Polytherapie als Regel gehabt hat, hat man in den 80er Jahren große Studien in England durchgeführt, Medical Research Council, wo man gesehen hat, die Monotherapie ist überlegen in Bezug auf Verträglichkeit. Seit dieser Zeit gilt es dogmatisch, dass man mit einer Substanz beginnt. Und welche Substanz es ist, das richtet sich nach dem Anfallstyp, nach den Komorbiditäten, nach der Ursache, nach der Pathologie und unter Umständen auch nach komorbiden Erkrankungen, die bestehen mit der Komedikation. Also, Nummer eins ist Monotherapie. Das ist das Wichtigste. Beim Erwachsenen unterscheidet man zwei große Gruppen, die mit fokalen Anfällen und die mit generalisierten Anfällen, sogenannten primär generalisierten Anfällen, die unterscheiden sich in der Wahl des Antiepileptikums bzw. des Anfallsuppressivums doch deutlich. Wenn dieses erste Medikament nicht die gewünschte Wirkung hat, dann macht man entweder eine Zusatzmedikation, also eine Polytherapie, oder man macht eine alternierende Monotherapie. Und da gibt es keine feste Regeln. Ich persönlich mache immer eine Zweierkombination. Wenn die wirkt, dann spricht man mit dem Patienten, mit der Patientin, dass man die erste Medikation vielleicht absetzt oder man lässt beide über eine gewisse Zeit laufen. Da gibt es keine festen Regeln, das ist eine Frage der individuellen Entscheidung. Und wenn ein gewisses Epilepsie-Syndrom vorliegt, vor allem im Kindesalter, dann kann man syndromspezifische Therapien geben. Tuberöse Sklerose, zum Beispiel Everolimus, Valproat und dann andere Therapieformen, die jetzt auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel Cannabidiol. Aber das gilt nur für die tuberöse Sklerose und gewisse Anfallstypen, die mit der tuberösen Sklerose vergesellschaftet sind. Anderes Beispiel, neuronale Zeroid-Lipofuszinose, eine sehr seltene Erkrankung. Da gibt es ursächliche Therapien. Und das ist eine ganz andere Strategie als bei den sozusagen häufigen Epilepsieformen, die tatsächlich nichts mehr mit dem zu tun haben, was man macht, wenn man eine ursächliche Therapie hat. Also das, was ich gesagt habe, fokal generalisiert, diese Dichotomie, die ist wichtig für alle in der Medizin Tätigen und für alle in der Neurologie Tätigen.
Wenn wir vielleicht bei den Selteneren noch kurz bleiben, was werden so, also ich denke, so seltenere Epilepsie-Syndrome würde man ja eher an ein Zentrum überweisen, weil es einfach, ja, weil es einfach so selten und so spezifisch ist. Was sind denn noch so Gründe, wo Sie sagen würden, eigentlich die Patientin, der Patient gehört eigentlich in eine Epilepsieambulanz?
Ja, es sind drei Gründe, die ich für wichtig halte. Das erste ist, Sie haben das vollkommen richtig gesagt, seltene Erkrankungen erfordern eine besondere Ausbildung und eine besondere Erfahrung. Und nachdem sie so selten sind, muss man die zusammenführen an ein Zentrum. Die häufigen seltenen Erkrankungen, wie tuberöse Sklerose, wie Neurofibromatose zum Beispiel, die sind interdisziplinär, multiprofessionell an einem Zentrum am besten aufgehoben. Das heißt, so schnell wie möglich überweisen. Sehr oft ist der Indikator für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, dieser Patient, da ist irgendetwas anders. Ich weiß es zwar nicht genau was, aber im Zweifel sollte man diese Patienten auch schicken, denn da kann tatsächlich eine seltene Erkrankung, ein seltener Gendefekt zugrunde liegen. Die Nummer zwei ist, wenn wir in unserem allgemeinen Therapieschema, das geprägt ist durch Levetiracetam, Lamotrigin, Carbamazepin und Valproat war es früher, nicht weiterkommen und der Patient oder die Patientin weiterhin Anfälle hat, dann ist das Merkmal der Therapieresistenz gegeben und dann sollte man ein Zentrum überweisen, wo man vor allem einmal die Diagnose überprüfen muss. Man muss sich selbst hinterfragen, ist es tatsächlich eine Epilepsie? Habe ich die Ursache identifiziert oder nicht? Das gehört an ein Zentrum. Und die dritte Sache ist, wenn eine Frau im gebärfähigen Alter eine Beratung für die Schwangerschaft, für eine etwaige Schwangerschaft oder wenn tatsächlich eine Schwangerschaft eingetreten ist, dann gehört das auch an ein Zentrum. Die gehören engmaschig überwacht. Das ist, glaube ich, an einem Zentrum besser aufgehoben als in einer Allgemeinpraxis. Es sei denn, diese Allgemeinpraxis, neurologischer Natur meine ich, hat sich auf Epilepsiepatienten spezialisiert. Aber diese drei Gruppen brauchen eine spezielle Expertise.
Mhm. Vielleicht noch einmal eben zu den Frauen im gebärfähigen Alter, teils mit, teils ohne Kinderwunsch, vielleicht ein paar Tipps, was man besonders beachten muss.
Ja, es ist, man sagt ja immer, ja, rechtzeitig drüber reden und das ist so wichtig, dass man die Schwangerschaft plant. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gutteil, wenn nicht sogar die Mehrheit der Schwangerschaften tatsächlich ungeplant stattfinden. Das heißt, man muss schon spontan bei Frauen im gebärfähigen Alter das Thema ansprechen. Wie wird verhütet? Was ist die Verhütung? Gibt es eine Familienplanung? Gibt es eine Aussicht? Und jetzt kommt der zweite wichtige Punkt. Wir haben ein Anfallsuppressivum in der Riege der über 20 anfallsupprimierenden Medikamente, das eine besonders hohe Teratogenität aufweist. Das heißt, wenn eine ungeplante Schwangerschaft, ungeplant, ungewollt oder wie auch immer, mit diesem Anfallsuppressivum da ist, dann muss man natürlich sofort an ein Zentrum überweisen und man hat gewisse Probleme zu lösen, nämlich die der hohen Teratogenität. Davor ist es aber so, dass man leider sagen muss, dass dieses Medikament, die Valproinsäure, bei bestimmten Epilepsiesyndromen noch immer das am besten wirksame Medikament ist. Wenn die Frau nur mit diesem Medikament anfallsfrei wird, dann muss man sagen, was ist das Risiko? Was kann man tun, um das Risiko zu senken? Man kann es nie eliminieren, man kann es ein bisschen senken durch Senkung der Dosis, die man mindestens braucht, eventuell durch konkomitante Folsäuregabe und eventuell durch eine Verteilung auf mehrere Einzeldosen. Das ist das, was man machen kann. Man muss aber auf alle Fälle die Frauen darüber aufklären. Und da gibt es Bögen der gemachten Aufklärung, die man, es wird sehr angeraten, die in den Praxen, in den Ordinationen zu verwenden, damit man dokumentiert, dass man auch tatsächlich aufgeklärt hat, wenn die Frau weiterhin auf Valproinsäure bleibt. Die anderen Grundsätze bei der Schwangerschaft sind, bei den Frauen im gebärfähigen Alter sind die Interaktionen mit den Kontrazeptiva. Es gibt Medikamente, die ausgezeichnet verträglich sind, wie zum Beispiel Lamotrigin, das in den Guidelines für fokale Epilepsien an erster Stelle steht, hat aber Interaktionen mit den meisten oralen Kontrazeptiva, die so aussehen, dass die Wirksamkeit der Wirkspiegel von Lamotrigin halbiert wird. Es würde also zur Konsequenz haben, dass man Lamotrigin steigern muss, während man die Kontrazeptiva nimmt. Und es wird angeraten von manchen, dass man kontinuierlich die Pille durchnimmt und nicht die Pillenpause macht, was durchaus kontroversiell diskutiert wird. Aber es kommt dann nicht zu diesen Blutspiegelschwankungen. Das heißt, orale Kontrazeptiva sind eine Sache, hier vor allem die Interaktion mit Lamotrigin zu nennen. Und das zweite ist die Teratogenität unter Valproinsäure, die besondere Information benötigt und gegebenenfalls ein Umstellen erfordert, bevor man eine planmäßige Schwangerschaft antritt. Mhm.
Etwas, was uns, glaube ich, alle oft betrifft, sind ältere Patientinnen und Patienten, die einen ersten Anfall haben. Was für Tipps würden Sie uns da geben?
Also beim Anfall, Altersepilepsie hat man früher gesagt, bei älteren Menschen, und das gibt keine klare Grenze, wann älterer Mensch beginnt. Man kann sagen 60, aber auch schon, wenn man sagt 50 plus, hat man ein anderes Gehirn als mit 20 plus. Ein Anfall ist immer ein Symptom einer Erkrankung. Es ist so wie Hemiparese ist ein neurologisches Symptom, ein epileptischer Anfall ist ein Symptom. Und wenn dieses Symptom 50 plus, 60 oder noch älter, das erste Mal auftritt, muss man die Ursache suchen. Und da gibt es mehrere Gruppen, die hier relevant sind. Erstens, nicht erkannte zerebrovaskuläre Erkrankungen. Ein epileptischer Anfall kann ein Vorbote eines Schlaganfalls sein. Da war vor allem ein österreichischer Neurologe, der Herr Barolin, maßgeblich dafür, dass man diesen Zusammenhang erkennt. Anfall im Alter, Vorsicht, Vorbote für Schlaganfall, nicht erkannte zerebrovaskuläre Risikofaktoren, unbedingt Ursache behandeln. Nummer zwei, dementielle Erkrankungen beginnen häufig oder werden klinisch manifest durch einen epileptischen Anfall. Also diese reziproke Beziehung zwischen dementiellen Erkrankungen, Alzheimer-Demenz und einem epileptischen Anfall sind in den letzten Jahren erkannt worden. Und völlig klar braucht man bei diesen Menschen ein kognitives Profil und man muss auch eine bis jetzt nicht erkannte Alzheimer-Erkrankung identifizieren, beziehungsweise die gehören auch eingeschleust in ein regelmäßiges Screening. In einer Studie, die wir gemacht haben mit neu diagnostizierten Epilepsien im Alter, 50% aller Patientinnen und Patienten haben kognitive Einschränkungen. 50% zum Zeitpunkt des ersten Anfalls. Und die dritte große Gruppe, wenn im Erwachsenenalter das auftritt, das ist bei Epilepsien, die keine klare Ursache haben, können zum Beispiel psychiatrische Erkrankungen eine der Auslöser sein. Man spricht auch hier von einer bidirektionalen Beziehung, die auch sehr lange schon bekannt ist, aber mittlerweile versteht man das besser. Etwa die Hälfte aller Patientinnen und Patienten mit einem ersten Anfall, jetzt auch im Erwachsenenalter, nicht im höheren, sondern im regulären Erwachsenenalter, 20er, 30er, 40er Jahre, haben eine konkomitante Depression oder Angststörung. Auch das haben wir in einer prospektiven Untersuchung zeigen können, dass vor allem die Depression und die Angststörung hier eine große Rolle spielen, die unbedingt auch mit untersucht werden müssen. Also psychiatrische Komorbidität beim Erwachsenen, auch beim höheren Erwachsenen, die kognitiven, die neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer-Typ-Demenz kann sich mit einem ersten epileptischen Anfall manifestieren und das dritte die zerebrovaskulären Erkrankungen. Praktisch gesehen, neben der Diagnostik Start Low, Go Slow, wenn ein Mensch 60 ist oder drüber, scheidet er Lamotrigin nur halb so schnell aus wie ein Jüngerer. Das heißt, er braucht die Hälfte der Dosis. Wenn ein normaler Erwachsener 1000 Milligramm Levetiracetam hat, dann braucht er nur 500 Milligramm Levetiracetam. Das heißt, die Clearance der anfallssupprimierenden Medikamente sinkt im Alter, daher ganz langsam beginnen und auf die Komorbiditäten achten.
Ich habe jetzt eine Frage bekommen aus dem Publikum, die, glaube ich, sehr praxisrelevant ist. Und zwar ist es ja oft Usus auf Neurochirurgien, dass Patientinnen oder Patienten nach einer Hirn-OP einfach primär prophylaktisch auf ein Anfallsuppressivum eingestellt werden. Gibt es da irgendeine Evidenz, dass das überhaupt sinnvoll sein kann? Beziehungsweise wenn es schon eingeleitet wurde, kann man das dann sofort absetzen oder muss man da irgendwie eine EEG-Kontrolle machen? Gibt es vielleicht irgendwelche Scores, wie man das Risiko für operierte Personen abschätzen kann?
Ja, es ist eine Frage, die man, glaube ich, zurzeit nicht wirklich beantworten kann. Also Tatsache ist Folgendes. Wir haben alle prospektiven Studien zum Thema Verhütung einer Epilepsie, also Präventivtherapie. Bis jetzt waren alle Studien negativ. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Also es gibt keinen Hinweis, dass man eine Epilepsie mit den zur Verfügung stehenden Medikamenten verhindern kann. Das war der Grund, warum wir in einer Taskforce der Liga gegen Epilepsie die Umbenennung in anfallsupprimierende Medikamente gemacht haben. Das war rezent. Jetzt haben wir aber zwei Studien, eine läuft noch und eine haben wir abgeschlossen, die versucht hat, in einem Studiendesign eine Epilepsie nach Schlaganfall zu verhindern. Die ist, das war eine explorative Studie, da zeigen sich doch deutliche Zeichen, dass man mit Eslicarbazepin-Acetat tatsächlich die Rate von Anfällen nach einem Schlaganfall verhindern kann. Jetzt haben wir ein Dilemma, weil wir keine harte Evidenz haben, aber wir haben doch Hinweise und es ist auch ein bisschen die natürliche Auffassung, dass die Medikamente ja doch die Anfälle verhindern. Warum können sie nicht einen ersten Anfall später verhindern, sondern nur in der Akutphase? Das ist einmal die Vorbemerkung. Also, die Prophylaxe mit anfallsupprimierenden Medikamenten, die die Neurochirurgen sehr oft machen, nach Schädelhirntrauma, Schlaganfall ischämisch und blutig und vor Operationen oder Nachoperationen, das sind die drei Hauptgruppen, die wirkt gesichert nur auf die Verhinderung von akuten Anfällen. Akute Anfälle sind in den ersten 1 bis 2 Wochen. Also man kann Anfälle in den ersten 1 bis 2 Wochen verhindern. Alles, was darüber hinausgeht, gibt es keinen Indikator, der sagt, der kriegt weniger Epilepsie danach. Daher wird allgemein empfohlen, die Medikamente so schnell wie möglich abzusetzen, auszuschleichen. Hat der Patient aber jetzt oder die Patientin Spike Wave oder Spikes im EEG, würde ich nicht ausschleichen. Weil dann ist man sich sicher, dass der nächste Anfall kommen wird. Das halte ich persönlich für einen guten Indikator. Es gibt aber keine Studien dazu. Ja, also keine klare Evidenz, persönliche Meinung, also expert-based oder wie man da vielleicht am besten sagt. Wenn jetzt ein Patient bereits ja, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen nach dem akuten Ereignis, Schlaganfall, Schädel-Hirntrauma oder Hirnoperation, noch immer das anfallsupprimierende Medikament hat, hat man ein bisschen ein Problem, weil wenn Sie es absetzen, sagt der Patient, Patientin, na, der Chirurg hat gesagt, ich muss es weiternehmen und jetzt habe ich den Anfall da. Ja, also man schiebt ein bisschen die Verantwortung. Das heißt, ein Appell an alle akuten Neurochirurgen und Intensivmediziner, bitte so rasch wie möglich absetzen, weil man keine Epilepsie verhindern kann. Es sei denn, die Studien, die jetzt noch laufen, gehen positiv aus, dann muss man das nochmal neu bedenken. Aber bis jetzt gibt es keine Evidenz. Ich würde immer absetzen, außer Nummer 1, Patientenwunsch, muss man sagen, dann hat das keinen Sinn. Und Nummer 2, es sind eindeutige Zeichen einer erhöhten Erregungsbereitschaft im EEG nachweisbar, dann würde ich auch vorsichtig sein.
Mhm. Ich würde gleich noch eine Frage aus dem Publikum anschließen. Und zwar, gibt es irgendwelche prädiktiven Biomarker, die auf eine Therapie refraktäre Epilepsie hinweisen?
Ja. Das gibt's und das ist Nummer 1, das gute alte EEG. Also wenn dort periodische Spikes oder periodische Sharpwaves drinnen sind, dann ist das ein Zeichen, dass das Ansprechen auf anfallsupprimierende Medikamente schlecht ist. Nummer 2, in der MRI-Untersuchung mit dem entsprechenden Protokoll findet man zum Beispiel fokale kortikale Dysplasien. Da gibt es eine ganze Plethora an unterschiedlichen Dysplasien und eine, die fokale kortikale Dysplasie Typ 2, die ist besonders therapieresistent. Man kann davon ausgehen, dass nicht mehr als 20% der Patientinnen und Patienten Anfallsfreiheit erreichen und langfristig wahrscheinlich niemand. Das heißt, da ist man immer besser mit einer Operation. Das heißt, Biomarker ist 1 EEG, 2 Neuroimaging und wenn im Neuroimaging diese schwer therapieresistenten Pathologien identifiziert werden mit periodischen Sharpwaves, mit periodischen oder paroxysmalen schnellen EEG-Veränderungen, dann würde ich diese Gruppe auch engmaschig überwachen. Auch so, dass man sagt, okay, haben die vielleicht nächtliche Anfälle, die sie nicht merken, aber die gehören frühzeitig an ein epilepsiechirurgisches Zentrum überwiesen, weil da hat man eine deutlich höhere Chance auf Anfallsfreiheit. Also die Pathologie zählt und der Biomarker sind diese Veränderungen, die man bei fokalen kortikalen Dysplasien sieht und die man auch im EEG ganz gut identifizieren kann, anhand der Charakteristik der periodischen Spike Wave.
Mhm, danke. Last but not least, vielleicht noch ein paar Worte zur Notfallsbehandlung. Meine Beobachtung ist oft, dass so die First-Line-Therapien, manchmal auch die Second-Line-Therapien, einfach nicht ausdosiert werden. Was sind da so Tipps, die Sie vielleicht uns noch mitgeben können?
Das erste ist einmal, Erste-Hilfe-Maßnahmen im Anfall, da kann man nur allen sagen, nichts in den Mund stecken, warten, bis der Anfall vorbei ist und auf die Uhr schauen, wie lange, wann er begonnen hat. Das ist vielleicht eine der Dinge, die am häufigsten vergessen werden. Und erst dann in die stabile Seitenlage bringen, wenn die klonischen Bewegungen vorbei sind, sonst droht die Gefahr einer Schulterluxation, dann kann man den Patienten eben entsprechend erste Hilfe mäßig versorgen. Wenn es eine Erstmanifestation ist, dann gehört er in dem Spital in einer Akutsituation abgeklärt. Auf die Uhr schauen ist deswegen wichtig, weil normaler, unter Anführungszeichen, generalisiert tonisch-klonischer Anfall dauert ca. 3 bis 4 Minuten, 2 bis 3 Minuten, die überwiegende Mehrheit. Und wenn der länger dauert, dann hat man es mit einem prolongierten Anfall zu tun. Und wenn er 5 Minuten überdauert, hat man einen Status Epilepticus. Diese Anfälle gehören behandelt, und zwar akut mit einem Benzodiazepin. Das hat sich als wirksamste Therapie gezeigt in zahlreichen Studien. Es gibt für die Out-of-Hospital-Treatment, das heißt für die Therapie zu Hause oder durch die Rettungsmannschaften, gibt es Therapieformen, die man applizieren kann. Bukal in die Mund, also in die Mundhöhle, Wangenschleimhaut resorbiert das, intramuskulär oder intranasal, das sind die wichtigsten nicht intravenösen Formen der Medikamentenapplikation. Und meistens ist es Midazolam, weil es wasserlöslich ist, das also hier Verwendung findet. Intranasales Midazolam ist einer der ganz schnell resorbierten Substanzen. Wenn die Anfälle durch diese nicht intravenöse Therapie jetzt nicht kopiert werden können, dann muss man intravenös Benzodiazepine geben, und zwar in erster Linie Lorazepam und in weiterer Folge Diazepam oder Clonazepam. Und eine der Dinge, die häufig falsch gemacht werden, und zwar tatsächlich falsch, ist eine Unterdosierung. Sie haben das vollkommen richtig gesagt. Die Hälfte bis 3/4 aller Patienten in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in England, in den USA, in diesen Ländern gibt es Studien dazu, werden unterdosiert. Und die verwenden nicht die adäquate Dosis, wie sie in den randomisierten klinischen Studien und somit auch in den Guidelines drinnen ist, aus Angst vor der Atemdepression. Die ist tatsächlich gegeben, die Gefahr der Atemdepression. Aber wenn man schon intravenös Medikamente verabreicht, dann sollte man auch auf die mögliche respiratorische Suppression vorbereitet sein. Das heißt, man sollte einen Beutel haben und den Patienten danach nicht alleine lassen, sondern eben dabei sein. Richtige Dosis verwenden ist eine der Dinge, um einen richtigen Erfolg zu haben. Und wenn man das am Anfang gut macht, das heißt die richtige Dosis, 4 bis 8 Milligramm Lorazepam, 10 Milligramm Diazepam und dann unter Umständen noch einmal 10 Milligramm nachzugeben, dann verhindert man einen refraktären Status Epilepticus in einem besonders hohen Ausmaß. Das heißt, es ist wichtig, hier in der Frühphase das Richtige zu tun mit der richtigen Dosis.
Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten viele Fragen zum Thema Epilepsie in dieser Podcast-Folge beantworten. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge dann wieder dabei. Ihnen, lieber Professor Trinker, vielen Dank. Es hat mir viel Freude bereitet. Ich habe natürlich auch viel gelernt. Und ich freue mich schon, wenn ich wieder mal hier einen Podcast natürlich zu irgendeinem neurologischen Thema moderieren darf.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir große Freude gemacht. Danke für die tollen Fragen. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, dieser Podcast. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte mir ein E-Mail schreiben. eugen@trinker.at, und ich werde es so gut wie möglich beantworten. Danke.